ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Da ist ja auch schon die neue Folge und wir sind in der zweiten Maihälfte. Das bedeutet, die Tomatenjungpflanzen dürfen ins Freie. Wir sprechen heute über die besten Tipps für eine reiche Tomatenernte und was fleischfressende Pflanzen und eine Stimmgabel damit zu tun haben. Viel Spaß! Ja, bei uns dürfen jetzt auch so langsam die Tomatenjungpflanzen in den Kleingarten einziehen. Aber über die paar fünf Sorten, die wir dort haben, kann mein heutiger Gast wahrscheinlich nur lachen. Matthias Nemeth, Gartenjournalist und auf Instagram als Tomaten-Nerd unterwegs. Hallo Matthias.
Hallo.
Wie viele Tomaten wachsen bei dir denn so im Jahr?
Im Jahr so zwischen 80 und 100 Tomaten. Also 80 Sorten sind es meistens und 100 Pflanzen.
Das heißt, du hast einen Riesengarten und ein Riesengewächshaus?
Ich habe zwei Gewächshäuser, einen Folientunnel und viele Freilandsorten und zwei Gärten.
Bevor wir jetzt auf die ganzen Pflegetipps kommen, die du so hast und deine Erfahrungen. Wir kennen uns ja nun schon ein bisschen und du hast mir erzählt, du züchtest ja auch selbst Tomatensorten. Das heißt, du suchst aus verschiedenen Sorten noch bessere Sorten so ungefähr. Wie bist du denn dazu gekommen? Kannst du das mal kurz erzählen?
Ja, es ist ganz lustig. Ich habe mir damals, es ist auch schon über 10 Jahre her, Tipps geholt für Tomatenanbau und wollte neue Sorten. Damals habe ich schon angefangen mit Sortensammlerei und bin auf einen italienischen Tomatenzüchter zugegangen und habe gesagt, hey, du hast tolle Sorten. Geht es irgendwie, dass du mir die nach Deutschland schickst? Und der meinte, ja, kann ich dir machen. Hast du eigentlich schon mal eigene Sorten gezüchtet, wenn du so viele hast? Und dann meinte ich, nö, wie geht denn das? Und dann hat er mir das grob damals über Mail erklärt. Und dann habe ich damals angefangen auszuprobieren, habe ihm dann so gezeigt, was ich mache. Aus heutiger Sicht habe ich so ziemlich alles falsch gemacht. Also nicht, weil er es mir falsch erklärt hat, sondern weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Mittlerweile habe ich mich so sehr eingelesen und in Österreich, in Deutschland Tomatenzüchter besucht und Kurse gemacht und tatsächlich ja ein Fachbuch auch geschrieben. Es macht einfach süchtig. Also das, wenn man einmal angefangen hat und dann die erste Züchtung sieht, es ist ja, man sieht ja im zweiten Jahr, wenn man die Samen wieder aussät, sieht man ja eine starke Pflanze, die tatsächlich die Eigenschaften hat von beiden Sorten, die man miteinander gekreuzt hat. Und im zweiten Jahr spalten sich die Gene auf und man hat plötzlich alle möglichen Formen und Farben da. Also außer man züchtet, kreuzt zwei rote Tomaten, dann hat man nicht so viel Farbauswahl. Und es hat mich dann einfach gehuckt, sagt man heutzutage, glaube ich. Und ja, mittlerweile habe ich, ja, das muss ich überlegen, 17 eigene Linien, die ich vermehre und weiterzüchte.
Und was können die so? Also worauf willst du mit diesen Sorten hinaus?
Das erste war sehr bunt. Also das ist eine meiner Lieblingstomaten, um das mal vorwegzunehmen. Die Black Strawberry ist eine ganz bunte Tomate. Aber der Nachteil ist, die färbt sich über die Reifestadien. Und das wollte ich so kreuzen, dass es super lecker ist und eine Salattomate ist, die komplett bunt ist. Also wirklich viele Farben auf einmal zeigt. Und jetzt dadurch, dass wir etwas mit Umweltkatastrophen in unserem Dorf zu kämpfen hatten, züchte ich tatsächlich verschiedene Linien, die mit Kälte und mit Feuchtigkeit sehr gut zurechtkommen und durch Kälte nicht ihren Geschmack verlieren.
Ah, spannend. Bevor wir jetzt zu sehr in diese Züchtungsdetails gehen, baust du auch ganz normal im Garten Tomaten an, wie Otto Normalgärtner auch?
Ja, natürlich. Also die meisten Sorten, die ich anbaue, sind ganz normale bestehende Sorten.
Und was sind so da deine Tipps, dass man gleich denen einen guten Start bringt? Also bei uns aus dem Kleingarten habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir sie auf jeden Fall tiefer einsetzen, als sie vorher im Topf standen und dann so die Blätter vorher abrupfen. Und die brauchen ja wohl am Anfang relativ viel Stickstoff. Also wir packen so Brennnesselreste und so Schafwollpellets mit rein. Wie ist da so deine Erfahrung mit solchen Sachen?
Ja, das mache ich eigentlich ziemlich ähnlich. Also ich habe immer meine abgerupften Brennnesselblätter, die ich mit reinschmeiße und eben auch Schafwollpellets. Und ich tue sie auch tiefer setzen. Wichtig ist ja nur, dass die Blätter unten so weit abgezupft werden, dass sie nicht am Boden berühren.
Wie ist es dann mit der Nährstoffversorgung übers Jahr? Also wenn du jetzt wenn wir diese Schafwollpellets da drin haben, das ist ja größtenteils so Stickstoff und so, muss ich dann alle 2 Wochen irgendwas gießen oder kann ich die dann in Ruhe lassen oder wie handhabst du das?
Ich mulch sie natürlich ganz gerne. Dann musst du nicht so viel gießen. Das ist so der Tipp, weil Tomaten wollen es ja nicht immer sehr viel Wasser haben am Anfang, damit sich Wurzeln ja auch mal anstrengen müssen. Und deswegen mulche ich und ich habe einen Tröpfelschlauch verlegt. Den schalte ich dann ab und zu an.
Womit mulchst du dann? Was sind da so deine favorisierten Materialien?
Ich habe so Bio-Hanfmatten, die ich zur Zupfe, die habe ich einfach da oder halt Stroh.
Ganz normales, trockenes Stroh.
Genau, das habe ich sowieso durch die Hühner da und damit mulche ich dann.
Und wie muss ich dann noch weiterhin irgendwie düngen irgendwann später? Woran erkenne ich denn eigentlich, dass die Tomate jetzt vielleicht wieder ein bisschen Futter braucht?
Also wenn die Blätter nicht mehr ganz so saftig grün sind, dann braucht es auf jeden Fall was. Und ich gebe es, sobald die ersten Blüten sind, noch ein bisschen Kaliumdünger und ich persönlich noch ein bisschen Alpakamist dazu, den ich dann zukaufe als fertigen Dünger. Weil viele machen ja mit Pferdedung, aber da bin ich kein Fan davon. Also Alpakamist ist da sicherer. Und da ich ja Wachtel und Hühner habe, dann den gut abgelagerten Hühnermist noch mit drauf.
Okay, und wenn ich jetzt keinen eigenen Bauernhof vor der Tür habe, was können denn die Leute dann nehmen?
Ja, also dann einfach normalen Tomatendünger auf Kaliumbasis, damit die Blüten angeregt werden. Und halt Wurmhumus oder Alpakamist ist immer gut bei Tomaten.
Und das kann man einfach?
Das kann man einfach kaufen, genau.
Okay. Es gibt ja auch Sorten, die muss ich ausgeizen, also da muss ich mich ständig drum kümmern. Wie ist es bei dir? Was hast du da für Sorten bei dir?
Also ich habe immer ein paar Sorten, die irgendwo stehen, wo ich weiß, da kommt Ernte, da muss ich mich nicht drum kümmern. Das ist, auch wenn man einen Balkon hat oder sowas, ist die super, die Berry Crazy Cherries. Ist eine Multiflora, das heißt, sie hat riesen Trauben mit ganz vielen Ernte dran. Ist so ein blassgelbe Tomate und super lecker. Dann gibt es die Awesome Emma, eine österreichische Sorte, die so ein bisschen Anthocyan, also so dunkle Flecken noch mit drauf hat. Die ist ein bisschen würziger. Die übersteht alles. Also die kriegt bei mir als letzte Braunfäule. Und Klassiker ist natürlich die Golden Currant, die gelbe Johannisbeertomate. Die pflanze ich irgendwo hin, das ist ein großer Busch und da muss ich gar nichts machen.
Die ganzen Sorten findet ihr natürlich nochmal in der Beschreibung des Podcasts und man kann dir ja auch Fragen stellen über Instagram als Tomaten-Nerd.
Genau,
immer gerne. Also wenn es Fragen zu Tomaten gibt, kann man dich da einfach anschauen.
Ja, genau.
Und du hattest mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass du bei deinen Tomaten auch mit fleischfressenden Pflanzen und mit bestimmten Pilzen arbeitest, mit diesen Mykorrhiza-Pilzen. Wusste ich gar nicht, dass es die auch für Tomaten gibt. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also man braucht richtige Pilze, die speziell für Gemüse sind, weil da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, aber die gibt es eigentlich so zu kaufen. Also. Und das ist quasi das Pilzgeflecht, das sich in Symbiose an die Pflanzen hängt, also vor allem bei Bäumen kennt man das, das dann die Wurzel verlängert quasi über die Pilznetzwerk und somit die Nährstoffaufnahme verbessert und die Wurzellänge und die Wurzelwachstum vor allem stärkt. Und man hat jetzt bei Tests herausgefunden, dass das eben auch bei Tomaten gut funktioniert.
Und was hat es mit den fleischfressenden Pflanzen auf sich?
Genau, ich bin ein Riesenfan vom Fettkraut. Und zwar, wer Tomaten anbaut und selber vorzieht, kennt ja die Trauermückenproblematik.
Ja, allerdings.
Und ich habe immer ein Fettkraut daneben stehen, das dann die für mich auffängt. Also das lockt die quasi auf die Blätter, da bleiben sie hängen und dann werden die vom Fettkraut gefuttert.
Das heißt, es steht bei dir in der Wohnung oder auch?
Genau, bei der Anzucht steht die da drin und dann sorgt die dafür, dass meine Tomatenpflanzen schön gesund wachsen können ohne Trauermücken.
Sehr guter Tipp, kann man durchaus mal ausprobieren.
Ja.
Wenn wir jetzt in der Gartensaison bei den Tomaten weitergehen, also die sind jetzt schon ein bisschen hochgewachsen, du bindest die wahrscheinlich auch an oder wie machst du es bei dir?
Genau, also im Gewächshaus und im Folientunnel mache ich das mit einer Schnur, wo ich am Gerüst, also man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel Gewicht auf das Dach auswirkt. Und dass es stabil steht. Ich spreche aus Erfahrung. Und dann binde ich die einfach um die Tomate rum. Also ich wickel sie quasi um die Tomatenstange, um den Stängel rum und befestige sie so. Und binde sie aber nur ganz locker, weil sonst schneidet sie sich in den Stängel rein, wenn es zu sehr zuzieht.
Mhm.
Also man soll sie nicht hängen da drin. Das ist nicht so gut. Aber wenn man sie so ein bisschen rumwickelt, dann bleibt es meistens von alleine stehen. Also
das heißt, die wächst dann daran hoch und dann muss ich die immer wieder ein bisschen einfädeln wahrscheinlich?
Genau.
Oder?
Und ich lasse immer ein bisschen mehr Spielraum nach oben, weil wenn die dann tatsächlich länger wird, also ich habe ja Tomatensorten, die werden ja über 2 Meter. So hoch ist mein Gewächshaus leider nicht, zumindest nicht alle. Dann kann ich die noch mal ein bisschen runterhängen lassen, dann macht die so einen kleinen Bogen. Dann kann die noch ein bisschen nach oben wachsen.
Und dann irgendwann fangen die Tomaten ja das Blühen an. Und da gibt es ja auch diesen Tipp, dass ich da mit so einer elektrischen Zahnbürste dran gehe, um da die Bestäubung irgendwie zu erhöhen, dass es da mehr Früchte gibt. Was sagst du dazu?
Habe ich früher auch gemacht. habe ich aufgehört. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil mir tatsächlich der Akku down leer gegangen ist. Also man nimmt da die elektrische Zahnbürste, macht den, wenn man eine alte hat, nicht die man sich im Mund steckt am besten, und macht den Büschenkopf runter und das Vibrierende hält man dann an den Stiel, wo die Blüten dran sind. Und dann rieselt das schon raus, immer am besten vormittags. Da kommt dann die meiste Bestäubung und man übernimmt quasi den Job der Hummeln. Ich bin mittlerweile auf eine Stimmgabel ausgewichen.
Aha.
Auf eine ganz einfache. Die schlage ich dann an meinem Knie oder an einem Holzstab an und halte die genauso an die Blüte dran. Funktioniert genauso gut und mir geht nie der Akku aus.
Stimmgabel für viele Tomaten, mega.
Genau.
Und so im Garten, wer ist da sonst so unterwegs, der mir bei der Bestäubung der Tomaten helfen kann?
Ja, es sind tatsächlich hauptsächlich die Hummelarten. Ganz spannend ist, dass die dunkle Erdhummel eine der Hauptbestäuber sind. Die helle Erdhummel gar nicht so wichtig ist für Tomaten. Also es ist
das hast du mal beobachtet?
Nicht ich, sondern es sind tatsächlich wissenschaftliche Beobachtungen.
Ja.
Und dann gibt es die Steinhummel, die Ackerhummel und die bunte Hummel. Das ist so die häufigsten Bestäuber. Hummeln sind ja durch ihren speziellen Bestäubungsakt so gute Bestäuber, weil die hocken sich drauf, beißen die Blüte auf und fangen an zu vibrieren drauf.
Mhm.
Und so können die festsitzenden Staubbeutel der Tomate bestäubt werden, was so eine Honigbiene nicht hinkriegt, die einfach nur durch Masse bestäuben können, aber sind halt nicht effektiv.
Und da kommen wir ja wieder dazu, dass je vielfältiger der Garten ist, je vielfältiger wir auch Pflanzen anbieten, die Hummeln zum Beispiel in den Garten holen, desto mehr Ernte können wir auch erreichen.
Genau.
Das ist doch wunderbar.
Fall.
Das ist doch wunderbar. Also die Blüte ist jetzt bestäubt, jetzt geht es langsam an die Tomate. Was kann denn da jetzt alles noch schiefgehen?
Es kann schiefgehen, dass man Krauschimmel kriegt oder Braunfäule. Das passiert meistens in Gewächshäusern, der Krauschimmel zum Beispiel. Da man zu vorsichtig ist, da nehme ich mich auch gar nicht raus und bei jedem Regenschauer alles zurammelt im Gewächshaus und dann die Luftfeuchtigkeit nicht gescheit entweichen kann. Und dann bildet sich dann eben Krankheiten und Pilzkrankheiten.
Also die brauchen Luft.
Genau, Luftzirkulation ist ganz wichtig. Deswegen muss man zum Beispiel auch viele Tomatensorten wie Stab- und Stocktomaten ausgeizen. Buschtomaten sind ein bisschen die Ausnahme.
Sagst du noch mal kurz, was Ausgeizen genau meint?
Man entfernt Blätter, die zu dicht sind und vor allem entfernt man die Geiztriebe. Die erkennt man, wenn so eine Gabelung ist zwischen Trieb und Stängel oder Trieb und Trieb. Und da wächst noch mal ein dritter Trieb raus und den entfernt man dann. Den knipst man einfach mit dem Fingernagel ab.
Das heißt, es ist ein bisschen auch wie beim Obstbaum. Ich muss dafür sorgen, dass die Tomate irgendwie luftig ist und
genau,
dass sich da nichts irgendwie staut. Worauf sollte man denn sonst noch achten, dass die Früchte gut reifen können?
Nicht zu viel Wasser. Und es kursiert ja auch immer ein paar Tipps, wie man den Geschmack verbessert. Die ignorieren, das ist der beste Tipp.
Okay.
Also zum Beispiel niemals mit Salzwasser gießen. Das ist ja immer ein ganz beliebter Tipp um den Geschmack. Aber das entsteht dadurch, dass der Boden dann Magererscheinungen an die Tomate weitergibt und diese dann Mangelerscheinungen hat und dadurch die Tomate süßer wird. Besser ist dann mehr Sonne, also die Tomatenfrüchte sollen viel Sonne kriegen und sollen auch gut Nährstoffe aufnehmen können. Nicht zu viel Blattmasse wegnehmen, weil die braucht sie auch, um die Zuckerbildung anzuregen in den Früchten. Und dann hat man eigentlich immer einen guten Geschmack. Und halt, wenn man zu viel gießt, kann das auch den Geschmack beeinflussen, negativ.
Weil die dann zu wässrig wird? Oder
ja,
wie muss
genau.
ich mir das vorstellen?
Also, da muss man schon sehr viel gießen, aber es passiert dann tatsächlich, dass man so den Geschmack verwässert.
Ah, okay.
Genau.
Und dann gibt es ja dann noch so klassische Krankheiten, die man mit Tomaten in Verbindung bringt, so Kraut- und Braunfäule und sowas. Wie gehst du damit um bei dir?
Ich beuge vor, ich benutze Ackerschachtelhalm-Sud.
Mhm.
Da muss ich aber zugeben, den kaufe ich zu, da bin ich zu faul, den anzusetzen. Und damit besprühe ich die dann, wenn ich merke, okay, die erste hat das, dann besprühe ich die vorbeugend, damit die Blätter. Und
muss ich das jeden Tag machen oder wie oft?
Nee, ich mache das einmal in der Woche.
Mhm.
Und ich entferne halt die kranken Blätter immer sofort. Und wenn ich merke, okay, die Ersten kriegen das im Gewächshaus oder draußen im Acker, dann schaue ich, dass ich die noch luftiger kriege, damit die schneller abtrocknen können und entferne sofort alles, was krank ist.
Worauf muss ich denn achten? Woran erkenne ich denn das überhaupt?
Ja, die Blätter kriegen dann so braune Flecken und vor allem die Tomaten. Wenn die Tomaten anfangen, so ein bisschen faulig auszusehen, dann sofort die Tomatenpflanze weg. So rausreißen, damit die anderen nicht weiter angesteckt werden, weil dann ist die Pflanze hinüber.
Also wahrscheinlich dann auch über den Restmüll oder irgendwie.
Genau, über den Restmüll.
Ja.
ganz verhindern, also es heißt immer vielleicht nicht unbedingt auf dem Kompost, aber ganz verhindern, dass es in der Erde bleibt, kann man eigentlich nicht. Aber Mulchen ist dann, also das mit dem Strohmulchen ist zum Beispiel ganz gut, weil das Spritzwasser dann nicht unten auf die Blätter kommt und somit verhindere ich auch ein bisschen mehr, dass diese Krankheiten auftauchen. Dann gibt es ja diese etwas gefürchtete Blütenendfäule. Da kann man speziellen Calciumdünger auf die Blätter sprühen, ist aber gar nicht nötig und schon gar keine Brausetabletten, bitte keine Brausetabletten auflösen und dahin tun, weil die sind für uns Menschen zur Aufnahme gedacht und nicht für die Pflanzen, die können die gar nicht aufnehmen. Tatsächlich dieser Effekt, dass alle sagen, ja, das Blütenendfäule wird besser, wenn man Calciumtabletten auflöst, resultiert daraus, dass man mehr achtet, dass man regelmäßig gießt,
also
und somit die Aufnahme der Nährstoffe wieder anregt, weil das tatsächlich einfach nur Nährstoffmangel ist. Und dadurch, dass man gleichmäßig und regelmäßiger gießt, wird die Pflanze wieder gesund.
Also tiefer pflanzen, als sie vorher im Topf waren, ist wichtig. Brennnesseln mit rein, aufbinden, wenn sie zu hoch ist, wenn man die Möglichkeit hat. Luftig halten das Ganze, habe ich jetzt noch mitgenommen. Ne? Darauf achten, dass genug Bestäuber da sind, also das Umfeld muss auch passen. Und die Pflanze einfach generell immer im Auge behalten, wenn sich irgendwie die Blätter verändern.
Genau, und was ganz wichtig ist, es gibt ja diese Gemüseeulenraupen, die ja sehr gerne an Tomatenpflanzen gehen. Kann man ganz einfach vermeiden, indem man Borretsch in der Nähe der Tomaten pflanzt, weil den Geruch mögen sie nicht. Und da legen sie dann nicht ihre Eier auf die Tomatenpflanzen und dann hat man schon den Schädling weg. Eine schöne Pflanze, die man immer gut gebrauchen kann und die auch noch Bestäuber anlockt.
Also auch so ein kleiner Tipp aus der Mischkultur kommt das dann wahrscheinlich, ne?
Genau.
Bleiben wir gleich mal bei diesem Mischkultur-Thema. Mischkultur meint ja, dass man Pflanzen zusammenpflanzt, die sich gegenseitig in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Wen gibt es denn da noch bei den Tomaten? Mit wem hast du da noch gute Erfahrungen gemacht?
Also ich bin ein großer Fan davon, Kräuter neben Tomaten zu pflanzen. Also vor allem Quendel, der Klassiker Basilikum.
Das heißt, Tomate, Basilikum funktioniert auch im Gemüsebeet?
Ja, das funktioniert sogar sehr gut. Die unterstützen sich ziemlich gegenseitig und kann sogar ein bisschen den Geschmack verbessern. Genauso, wenn man Dill daneben pflanzt, kann auch den Geschmack verbessern. Ist natürlich alles minimale Stellschrauben am Geschmack. Knoblauch ist auch super. Kapuzinerkresse ist fantastisch. Auch sehr lecker zu Tomaten übrigens. Ringelblume, Oregano, Spinat funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, Borretsch.
Ja, und ich glaube, da kann auch jeder einfach mal ausprobieren, was gut mit den Tomaten funktioniert.
Genau.
Ich finde das ja auch immer spannend. Manchmal hat man vielleicht gar nicht auf dem Schirm, was da so draus wird und was dann gut funktioniert. So, jetzt hat ja nicht jeder einen Garten und hat auch vielleicht nicht jeder so viel Lust, so viel Arbeit in Tomaten reinzustecken. Da hier immer so die Lieblingsfrage nach den Top 5. Ich mag so Fragen immer nicht, ja, weil ich kann mich dann immer nicht entscheiden. Aber was sagst denn du? Was sind denn die 5 Sorten, mit denen jeder Erfolg hat, in Anführungsstrichen?
Also jeder Erfolg ist auf jeden Fall Berry Gracious Cherry, habe ich schon erwähnt, die Awesome Emma, die Martina, das ist so der Klassiker, die runde rote Salattomate.
Martina heißt die?
Martina, ja, genau. Die Lucullus, wenn man es ein bisschen klassischer haben möchte am Tomatengeschmack. Tropical Sunset ist so eine Entdeckung, die gibt es auch als samenfeste Sorte, ist super. Und was ich ganz neu für mich entdeckt habe, ist die Pineapple Folk, auch eine Salattomate, die ein bisschen orange ist, richtig fruchtigen Geschmack hat und bei mir total robust ist. Da muss ich mich gar nicht groß kümmern, außer ein bisschen ausgeizen.
Also ausgeizen muss ich bei manchen schon?
Ja, genau.
Okay.
Und halt die Wildtomaten, also sowas wie die Golden Currant, da kann man eigentlich nie was falsch machen. Und ein ganz toller Tipp, wenn man samenfestes Saatgut hat, also nicht wo F1 auf der Saatguttüte steht, dann von den leckersten Früchten immer nur das Saatgut vermehren.
Ah.
Und dann hat man in ein paar Jahren auf den Garten angepasste Tomaten. Das nennt sich Selektion. Also immer von den besten der Sorte Saatgut nehmen und dann über 4 Jahre hat sich das dann 4, 5 Jahre an deinen Garten perfekt angepasst.
Dann hat man quasi die regionale Sorte für seinen eigenen Garten, genau, die dann perfekt passt.
Die Selektion aus deinem Garten, für deinen Garten.
Wie kompliziert ist denn das jetzt, dass ich die selber vermehre?
Ganz einfach. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Die beste Methode ist tatsächlich, dass du das Saatgut nimmst, in ein Glas Wasser packst, 2, 3 Tage mit einem...
Aber erstmal muss ich ja an das Saatgut kommen.
Genau. Also popel die Tomate auf, also ich schneide sie auf, popel die Samen raus. Die sieht man ja relativ gut. Die müssen schön ausgereift sein, also gelb sein, dass sie reif sind. Also die Tomate muss gut ausgereift sein, muss nicht überreif sein. Und dann packe ich die ins Wasser, in ein Glas. Und lass dort den Klibber, weil das ja eine keimhemmende Schicht ist, schön wegfermentieren. Das dauert so 2, 3 Tage.
Woran erkenne ich das?
Wenn das Wasser ein bisschen trüb wird, Manchmal bildet sich an der Wasseroberfläche leichter Schimmel. Das ist nicht schlimm, den kann man mit dem Löffel einfach runternehmen. Und dann ist eigentlich der Glibber schon losgelöst. Nehme ich ein Küchensieb, ein ganz feines, wasche es unter dem Wasser noch schnell die Samen ab. Und das Beste ist dann einfach auf Backpapier das drauf, weil dann kriege ich das perfekt wieder runter. Und lasse es dann ein paar Tage auf dem Backpapier einfach trocknen. Und dann habe ich Saatgut, das die Qualität hat wie aus dem Laden.
Wie muss ich das lagern?
Kühl und trocken. Am besten auch in Beuteln. Ich habe so kleine Plastikbeutel, wo ich es reintue, die leicht sich öffnen und verschließen lassen. Und ich packe es immer tatsächlich in den Ordner, in so Sammelkartenfolien rein und dann in einen Raum, der nicht so beheizt ist, und dann passt es.
Wie groß ist dein Sammelkartenordner mit Tomatensorten mittlerweile?
Mittlerweile sind es 625 Sorten.
Okay. Das ist, und wie viele Sorten gibst du auf der Welt von Tomaten?
Das hängt davon ab, wenn es nur die registrierten Sorten sind, sind es 3.800. Schätzungen von Experten gehen aber von 10.000 bis 35.000 aus.
Matthias, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich habe echt noch eine sehr Menge dazugelernt über Tomaten. Und ich hoffe, wir sind nicht zu sehr ins Nerdige abgedriftet. Ansonsten, wenn noch Fragen übrig geblieben sind, dich gerne anschreiben, Tomatennerd bei Instagram. Und ansonsten sage ich, ja, viel Spaß mit euren Tomaten im Garten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Jeden Freitag eine neue Folge in ARD Sounds. Ciao. Und bevor ihr jetzt in den Garten rennt und schaut, was eure Tomaten gerade machen, hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Katrin Simonsen.
Und ich bin Dr. Katrin Schaudig.
Zusammen sind wir hormongesteuert. Wir versorgen euch alle 14 Tage mit gutem Wissen über die Wechseljahre.
Unser Ziel ist, die Frauen zu Expertinnen ihres eigenen Körpers zu machen.
Und das mittlerweile in der 5. Staffel. Wir haben wieder spannende Themen von Stoffwechsel und Gewichtszunahme bis zu Gendermedizin, Augengesundheit und schweren Formen des PMS dabei. Das machen wir nicht allein, sondern mit Expertinnen und Experten, die wir in den Podcast einladen. Hormongesteuert, jeden zweiten Montag zu hören in der ARD Sounds App.